Herzlich willkommen zur Folge 24 von The Real Pain. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr immer wieder über Wohnbau, leistbares Wohnen, politische Entscheidungen hinsichtlich Wohnen und Förderung von Wohnen gesprochen. Und da haben wir uns gedacht, jetzt sprechen wir mal mit jemandem, der so quasi als Rückgrat der Wohnungswirtschaft in Österreich gilt, nämlich mit den Gemeinnützigen. Und da haben wir uns heute die Kerstin Robausch, Löffelmann, eingeladen von der BWSG. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und uns auch einmal erzählen, was so eure aktuellen Pain Points sind oder die Pain Points der letzten 1, 2, 3 Jahre.
Ja, danke für das Gespräch. Ist auf jeden Fall mein Lieblingstermin heute. Ich bin seit 1,5 Jahren jetzt im Vorstand von der BWSG, gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Musser. Bin für den technischen Part sozusagen bei uns im Unternehmen zuständig. Und unsere Pain Points sind durchaus vielfältig, aber ich sage jetzt mal, die größten sind die, die auch, glaube ich, gesellschaftlich Themen sind. Also einfach leistbarer Wohnraum und ausreichend leistbarer Wohnraum. Und davon leiten sich aus meiner Sicht eben viele Themen ab. Also wir haben halt momentan, die Baukosten sind noch immer relativ hoch, die Zinsen sind relativ hoch, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind momentan auch jetzt nicht unbedingt einfacher geworden. Ja, und das Ganze schlägt sich natürlich in Wohnungspreisen nieder und dort, wo wir nicht gefördert werden können, geben wir das sozusagen weiter. Also das Gemeinnützigkeitsprinzip beruht darauf, dass wir kostendeckend arbeiten im Großen und Ganzen. Das heißt, die Kosten, die wir erzeugen, auch die Finanzierungskosten, auch die Baukosten sozusagen wären über die Mieten schon auf lange Sicht, aber halt dann über 100 Jahre abgeschrieben. Und dieses Prinzip bedingt halt auch, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern und teurer werden, dass auch bei uns die Wohnungen teurer werden, wenn sie nicht gefördert werden. Ja.
Aber das ist ja jetzt, sage ich jetzt einmal, kein österreichisches Problem, dass man hohe Baukosten hat, dass man hohe Zinsen hat, dass man hohe Grundstückskosten. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr oder so sind wir zusammengesessen und hat gesagt, ihr tut sich irrsinnig schwer, überhaupt Grundstücke zu finden, wo sie es reicht, nicht drauf zu bauen. Mhm. Ja. Aber da hat man ja eigentlich kaum eine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise gegenzusteuern. Man hat ja nicht nur einfach die letzten 14, 15 Jahre das Glück gehabt, dass die Zinsen so niedrig waren und dass alles super gelaufen ist.
Ich meine, das muss man jetzt auch sagen, wir sind als Gemeinnützige ja in einer sehr angenehmen Position, weil wir jetzt da auch keine Rendite für irgendjemanden an Fonds 10% irgendwie erwirtschaften müssen und weil wir auch relativ flexibel sein können, man glaubt es kaum. Mhm. Das heißt, wir haben momentan bei vielen frei finanzierten Projekten zum Beispiel auf Miete umgestellt oder auf Mietkauf umgestellt. Da tut sich halt jetzt ein gewerblicher Bauträger viel schwerer, weil der ganz anders finanziert und aufgestellt ist. Also das ist für uns schon eine Möglichkeit, unser Angebot irgendwie zu erweitern sozusagen. Aber die Grundstücke und auch die langen Zeiten, die wir brauchen, um ein Grundstück sozusagen in die Widmung zu bekommen, dann Baugenehmigungen, also bei Corona sind ja die Zeiten für Baugenehmigungen schon mal explodiert und man hat gehabt, okay, das ist jetzt Corona und es hat sich aber dann nie geändert. Also wir haben Bauprojekte, wo ich sage, gemeinnütziger Wohnbau auf der grünen Wiese, jetzt wirklich nichts Kompliziertes, 2 Jahre. Hm. Ja, und das sind natürlich Finanzierungskosten, die sich dann auch wieder niederschlagen in den Mieten. Und das ist halt etwas, wo keiner irgendwie einen Mehrwert davon hat. Ja? Wo wir sagen, das ist schon etwas, was wir gerne anders hätten.
Mhm. Ja, vielen Dank. Vielleicht danke Sandra jetzt einmal für die Einleitung in dieses Thema. Ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer ist es wichtig, so grundsätzlich zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Ja. Ihr habt ja so klare Kostenobergrenzen. Es gibt, fangt mal beim Grundstückspreis an, genau. Quadratmeter. Korrigier mich, das sind die 288 auf den BGF? Oder nein, wie ist das sind, genau? In Wien zum Beispiel?
Ja, 188, genau. Und das rechnet sich dann ungefähr auf 250 auf die Wohnungsfläche.
Gut, Das ist einmal das Thema Grundkosten.
In Wien, weil es ist ja natürlich genau. In jedem Bundesland anders.
Aber genau, bleiben wir mal bei Wien. Ich glaube, das reicht für diese Folge des Podcasts. Dann bei den Baukosten ist es das Gleiche. Ne? Also ihr müsst ja quasi da sozusagen auch gewisse Grundregeln erhalten.
Bei den Baukosten ist es auch so grundsätzlich, aber wir kriegen dann, wenn du, also es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, ja, muss man jetzt auch sagen. Und in Wien ist es so, da gibt es dann auch Zusatzpunkte, wenn du, also bei der Förderung sozusagen, wenn du nachhaltige Kriterien mit einfließen lässt, wenn du auf Holzbau setzt und so weiter.
Gut, das heißt aber jetzt auch um die Frage, wieso man über das Thema Wohnungsknappheit und dieses extreme Situation der...
Aber in Wien gibt es jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, in Wien gibt es jetzt keine per se eine Obergrenze bei den Baukosten. In anderen Bundesländern schon. Ja.
Es ist nur, glaube ich, wie wichtig auch für die Hörerinnen und Hörer, dass man das einmal erklärt, weil es ist immer so das Gemeinnützige und Gefördert, es ist ein bisschen so eine Sonderklasse in der Bewertung nämlich, ja, und dass man das einmal versteht. Aber
also vielleicht, ja, das muss man vielleicht auch differenzieren sozusagen, wir sind ein gemeinnütziger Bauträger, wir haben auch frei finanzierte Töchter und in der gemeinnützigen, also in der BWSG sozusagen, unterliegen wir laut dem WGG, dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, sozusagen dem Kostendeckungsprinzip. Und alle Projekte, die wir sozusagen dort errichten, unterliegen dem Kostendeckungsprinzip. Und dann gibt es zusätzlich noch gemeinnützige, geförderte Projekte, wo eben von der Stadt Wien zum Beispiel eine Förderung gewährt wird für ein Projekt. Und dort kommt eben zusätzlich noch eben die Förderung dazu und dadurch können die Mieten noch günstiger werden. Da gibt es eben dann normale Mieten, wo man sozusagen auch einen Baukostenzuschuss leistet, die man dann nach einer gewissen Zeit, wenn man über 80 Euro Baukostenzuschuss pro Quadratmeter leistet, auch erwerben kann. Und dann gibt es auch Smart-Wohnungen zum Beispiel, besonders für junge Leute, Starterwohnungen, wo der Baukostenanteil relativ gering ist, wo die Mieten dann nochmal geringer sind. Also es gibt so verschiedene Modelle, aber das ist grundsätzlich mal gefördert sozusagen, also gemeinnützig ohne Förderung. Und dann gibt es auch noch das frei finanzierte.
Ja. Nein, das war sehr gut. Eine und dazu jetzt die abschließende Frage. Danke für diese Erklärung. Und das Thema, das auch schon Sandra angesprochen hat, also das Thema, warum nicht mehr oder viel mehr gemacht wird, weil wir brauchen ja so viel leistbaren Wohnraum und so weiter, liegt dann, ist meine Schlussfolgerung richtig, dass das daran liegt, wenn wir jetzt in dem klassisch geförderten Bereich bleiben,
wo
kommst du jetzt zu einem Baugrund zu diesen Kosten, oder? Darf ich das so vereinfacht?
Genau, also das ist das Hauptthema und viele Grundstücke werden eben von der Stadt Wien vergeben über den WOFO oder es wird in der Widmung vorgeschrieben, dass ein Anteil sozusagen des Grundstücks gefördert bebaut werden muss. Das ist ja in Wien sozusagen bei Umwidmungen mittlerweile so, dass eben wenn auf Wohnungen umgewidmet wird, dass ein Teil, zwei Drittel oder überwiegenden Teil, da wird auch immer wieder drüber diskutiert, eben geförderter Wohnungsbau errichtet werden muss. Und es war halt oft so, dass der Freifinanzierte den Geförderten irgendwie mit subventioniert hat. Und das geht sich halt jetzt auch schwer aus.
Mit die 5000 Quadratmeter Regelung.
Genau.
Mhm. Aber geförderter Wohnbau, also klassisch mit Förderung, dieser überwiegende Teil, oder von einem gemeinnützigen Bauträger mit im WGG errichtet? Wenn jetzt ich habe jetzt ein Grundstück, das umgewidmet wird.
Geförderter Wohnbau.
Okay.
Geförderter Wohnbau, muss ich sagen.
Ja. Okay. Also WGG oder?
Schon WGG. Also wir sind sowieso immer im WGG.
Genau, aber das heißt, wenn ich jetzt privater Bauträger wäre, müsste ich zwei Drittel davon von euch errichten lassen.
Genau. Ja. Genau. Ich meine, es kann jeder auch selbst um Förderung ansuchen.
Ja.
Ja. Also die Möglichkeit besteht ja in Wien, jetzt auch nicht überall. Zu den Konditionen sozusagen auch anzusuchen. Ich kenne aber, glaube ich, niemanden, der das schon gemacht hat.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist, also da brauchst du ein eigenes Doktorat, um neben den Förderungen
durchzuführen. Ja, man braucht einfach die Infrastruktur im Unternehmen, um das umzusetzen. Ja, und das dauert, glaube ich, schon eine Zeit lang, um das aufzubauen.
Gut, also da wäre schön, immer mehr gefördert zu haben. Das heißt, der Hauptherausforderung ist, zu Grund zu kommen, der sozusagen in diesen Parametern wirtschaftlich darstellbar ist für euch. Ja. Natürlich kann man das dann mischen mit dem freien Anteil, aber am Ende des Tages bleibt immer ein gewisser Grundkostenanteil über. Wie geht es euch mit den, auf der Baukostenseite hast du gesagt, das, da gibt es auch gewisse Parameter und es gibt Zuschläge, aber eine pauschale Aussage, wie geht es euch mit den Errichtungskosten?
Ja, die Errichtungskosten sind jetzt da in Wien, man muss in Österreich immer so ein bisschen differenzieren, momentan sehr moderat, muss man sagen, im Vergleich zu den letzten vorangegangenen Jahren ist da durchaus dadurch, dass es einfach weniger Bauvolumen gibt, nach unten gegangen. Also wir haben jetzt schon von den großen Baufirmen Preise, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Frage ist, wie lange bleibt das jetzt noch so, weil die nächste Krise ja schon wieder sozusagen ihre Schatten vorauswirft und die Baufirmen jetzt schon beginnen vorzuarbeiten, dass wahrscheinlich die Preise nach oben gehen werden. Im Westen von Österreich, wir bauen auch einiges in Salzburg oder in Tirol, sind die Preise dann schon nochmal um einiges höher als wir jetzt da in Wien und Wien-Umgebung. Ja. Mhm.
Wenn the Real Pain Community über 50% der Stimmen in Wien hätte, die absolute Mehrheit, was würdest du dir dann wünschen oder was bräuchte es jetzt ganz konkret, um gewisse Ziele umzusetzen in dem Bereich? Was bräuchte es von der Politik?
Ein gemeinsames Commitment, nämlich wirklich abteilungsübergreifend.
Magistratsabteilungsübergreifend,
genau, festzulegen, welche Ziele man hat. Ja, auf jeden Fall schnellere Verfahren, also da ist niemandem geholfen. Und ja, also auch dieses Wissen sozusagen, was sind jetzt die Parameter und woran sollen wir uns halten? Und klare Richtlinien und auch schnellere Umsetzungen in den Stadtentwicklungsgebieten und so weiter. Also ich glaube, da bin ich nicht allein mit diesen Wünschen.
Also immer ständig oder so. Aber ich frage mich dann immer, warum dauern die Verfahren so lange? Weil jetzt reden wir alle, es gibt so wenig Baueinreichungen wie schon lange nicht mehr. Das heißt, das müsste ja dann auch irgendwie sich in den Verfahrensdauern auswirken. Hätte ich jetzt
noch. Ja, also ich würde es, also wir würden es auch gern wissen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Es gibt natürlich schon oft verschiedene Interessen, jetzt auch gerade bei größeren Stadtentwicklungsgebieten, so Naturschutzverfahren, OVB-Verfahren, also das sind so viele Interessen, die mit einbezogen werden und die sehr unterschiedlich oft sind, bis man die irgendwie unter den Hut gebracht hat. Das dauert einfach. Wir hoffen auch so ein bisschen auf die Digitalisierung, was jetzt der Baugenehmigungen betrifft, wenn wir endlich so weit sind, dass wir eine Baugenehmigung erwarten können. Aber woran es tatsächlich liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wie gesagt, es macht natürlich Sinn, dass alle Interessen sozusagen, alle Stakeholder an einen Tisch kommen und das jetzt nicht irgendwer weggewischt wird sozusagen. Also ich finde da, dass naturschutzrechtliche Themen und so weiter behandelt werden müssen und Nachhaltigkeitsthemen. Aber wenn man sich dann mal committet, sozusagen Schritte zu setzen, dann wäre es gut, wenn man halt auch gemeinsam die Schritte weitergeht.
Ja, ich glaube, es ist der zeitliche Ablauf. Also ich meine, ich habe das auch als Investor erlebt. Wir haben ja auch dieses, es gibt ja eigentlich Beauftragte für gewisse Kleintiere, die alle wahnsinnig putzig und nett sind. Und es ist sicher auch wichtig, deren Arten, den Schutzraum zu berücksichtigen. Aber ich nehme jetzt auch aus deinem Kommentar heraus, es passiert halt vieles, dann der Schritt, dann der nächste Schritt und das alles summiert sich. Also wenn da da gibt es einen Beauftragten in der Stadt für ein gewisses Tier oder für mehrere Tiere, ich weiß es nicht, wie viele Tiere da einzelne Beauftragte haben, die sich darum kümmern, aber das könnte man ja parallel machen. Ne? Also es könnte ja der Wieselbeauftragte parallel zu dem Vogelbeauftragten quasi das abarbeiten. Ne?
Ja. Also ich glaube, wir hätten da schon ein paar Ideen, wie wir das ein bisschen...
Wären wir die absolute Mehrheit haben.
Ja, genau. Wieder vielleicht zurückzukommen zum leistbaren Wohnraum. Also ich habe jetzt verstanden, frei finanziert ist das teuerste, dann gibt es WGG und dann gibt es gefördert im WGG. Mhm. Wie ist es eigentlich jetzt, oder du hast gesagt, ihr seid jetzt wieder ein bisschen in Schwung gekommen durch die niedrigeren Baukosten. Wie viel habt ihr jetzt so in der Pipeline? Was wird errichtet in den nächsten?
Also wir errichten pro Jahr so investieren wir circa um die 100, 120 Millionen genau in Neubau. Wir haben jetzt auch einen großen Schwerpunkt, was die Sanierung betrifft, weil wir einen Altbestand haben, der doch 1914 wurde das erste Haus sozusagen der BWSG eröffnet, weiter zurückgeht. Aber das ist so, was wir im Jahr, ich sage jetzt mal 400 Wohnungen, so in der Größenordnung, 500 ist so ein Ziel, das wir gerne erreichen, aber in der Größenordnung. Und das können wir aber auch nur, weil wir eben sehr stark durchmischen, weil wir jetzt quasi auch den frei finanzierten Teil dazu genommen haben. Das war auch nicht immer so. Und weil wir uns da halt eben so ein bisschen austarieren können, auch was jetzt Förderungen in den verschiedenen Bundesländern betrifft. Wir können eben auch auf andere Bundesländer ausweichen. Und ich glaube, das ist ein guter Vorteil, den wir jetzt da haben in der jetzigen Situation.
Vielleicht auch für die Investoren, Zuhörer sozusagen, gibt es eigentlich so eine Art, also du hast ja vorher sehr gut erklärt, die unterschiedlichen Segmente, ich darf jetzt kurz sagen, so reingefördert, dann gemeinnützig, plus oder wie auch immer, frei finanziert. Gibt es da auch so eine Art, ich nenne das jetzt Investmentstrategie oder Veranlagungsstrategie, wo ihr sagt, so von diesen 120 Millionen möchten wir gerne in die und die Segmente investieren, oder passiert das dann rein sozusagen von den Projekten, leitet sich das dann irgendwie, ich sage jetzt salopp, zufällig ab, wie sich das verteilt auf frei und gefördert? Oder gibt es da klare auch Vorgaben im Unternehmen?
Also unser Hauptauftrag ist, so viel leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen wie möglich. Das sehen wir als unseren Auftrag. Also wir haben ja jetzt nicht den Auftrag, möglichst viel Geld zu erwirtschaften für unsere Shareholder, sondern unser Auftrag ist, so viel leistbaren Wohnraum wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und da ist uns natürlich der geförderte Wohnbau am liebsten. Also die Möglichkeit, gefördert irgendwo zu bauen, zu den Konditionen würden wir immer sofort zugreifen und würden wir am liebsten zum großen Teil machen. Machen wir auch. Und das frei finanzierte, auch dort wollen wir halt im leistbaren Bereich bleiben, machen wir dazu. Wir finden es auch ganz spannend, weil man mal ein bisschen andere Projekte machen kann. Aber im überwiegenden Teil wollen wir auf jeden Fall gemeinnützig oder gemeinnützig gefördert bauen.
Zur Technik. Du hast gesagt, ihr versucht im Baubereich da durch Innovation gewisse Kosteneinsparungen zu finden. Kannst du uns ein bisschen was darüber sagen oder das, was du sagen kannst darüber, was ihr da macht?
Ja, also generell glaube ich, dass die KI unser aller Leben und auch das in unserer Branche sehr stark verändern wird. Wir schauen uns jetzt momentan einfach an, wo es Bereiche gibt, wo wir uns einfach dadurch effizienter aufstellen können oder wo wir Kosten einsparen können. Ich kann als Beispiel sagen, dass wir uns bei unseren Bestandsgebäuden zum Beispiel mit einem Startup mit Vonio zusammengetan haben, wo wir Heizkosten einsparen in unseren Bestandsgebäuden durch einen KI-gesteuerten Druckausgleich. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Haustechnische gehen, aber dort ist es einfach möglich, durch eine KI-gesteuerte einen Druckausgleich sozusagen, weil wir sehr große Einrohranlagen haben, einfach dadurch, dass wir dadurch auch die Heizkurve absenken können, 20%, 25%, je nachdem, wie schlecht die Anlage von vornherein eingestellt ist, der Energiekosten einsparen können.
Könnt ihr das dann den Mietern weitergeben oder darf ich ganz frech fragen oder erhöht sie die Miete?
Nein, also das ist eben das Prinzip der Gemeinnützigkeit. Also wir haben unsere Miete und die Energiekosten gehen sozusagen eins zu eins das, was es kostet, an die Mieter weiter. Das heißt, unsere Kunden, unsere Mieter profitieren von dieser Einsparung eins zu eins, kann man sagen. Wir haben natürlich Investitionskosten, die aber sehr, sehr gering sind. Die amortisieren sich in unter einem Jahr. Und das ist sozusagen, die ganze Kosteneinsparung geht zugunsten unserer Mieter. Wobei man ja sagen muss, das muss man auch dazu sagen, es ist eine Energieeinsparung. Wenn die Kosten jetzt steigen sozusagen, zahlt man halt sozusagen dementsprechend vielleicht weniger, als man sonst gezahlt hätte. Aber das ist so, dass das weitergegeben wird und eigentlich unseren Mietern zugutekommt. Wir als Unternehmen nichts davon haben. Wir finanzieren uns ja grundsätzlich aus unseren Honoraren. Aus dem Verwaltungshonorar bei Bestandsgebäuden und eben auch aus den Honoraren bei der Errichtung. Ja.
Ich habe noch eine abschließende technische Frage, das ist eigentlich schon eine Marktfrage. Und zwar, mich würde das interessieren, nachdem ihr wirklich so viele Einheiten auch umsetzt, kennt ihr natürlich vor allem den Bedarf am Leist, also das Segment, das Marktsegment, das leistbaren Wohnraum braucht. Worauf möchte ich ansprechen? Ich möchte auf das Thema Wohnungsgröße und Zimmeranzahl oder so. Mhm. Gibt es da so Themen, du beobachtest das jetzt auch schon zu einer sehr guten Beobachtungszeit, und kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben, wo so die Trends hingehen? Also sprich, Größe der Wohnungen, gibt es irgendetwas, was sich speziell ändert? Sie auch, viel zitiert, aber man muss es immer wieder zitieren, Corona, Homeoffice, hat sich das in den letzten Jahren schon auf die Planungsprozesse ausgewirkt? Kannst du da gewisse Trends uns mitgeben?
Ja, es war ja zeitlang der Trend mit dem extra Zimmer fürs Homeoffice, ja, das ist jetzt momentan aufgrund der Kostensteigerung eigentlich wieder komplett weg. Also Leistbarkeit ist eigentlich das Thema. Mhm. Und die Zimmer, vor allem bei unserer Zielgruppe sozusagen an Kundinnen, eher kleinere Zimmer und dafür mehr Zimmer sozusagen, also familientauglich sozusagen, und leistbar. Also schwierig sind immer die Grundrisse, wo wir zwei Zimmer haben und, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter oder so. Also Zimmeranzahl, möglichst hohe Zimmeranzahl mit möglichst wenig Fläche. Natürlich jetzt da schon qualitätsvoll nutzbar, aber effizient, das heißt, effiziente Grundrisse. Gibt
wahrscheinlich sogar 3 Zimmerwohnungen, 4 Zimmerwohnungen, die unter 100 Quadratmeter,
genau,
haben.
Genau.
Also das ist halt, man muss es leider aussprechen, 12, 13 Quadratmeter teilweise. Aber es ist ein Zimmer für Kind oder
Kinderzimmer. Also. Ja, aber halt schon auch immer eine gute Mischung. Also wir schauen schon immer, dass wir bei jedem Projekt sozusagen auch eine gute Mischung haben von kleineren Wohnungen für Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen. Genau.
Es hat jetzt haben wir die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, kommen sich jetzt erholen von dem Thema gefördert gemeinnützig am Anfang dieses sehr theoretischen Komplexes. Jetzt komme ich noch einmal laut auf eine Spezialität zurück bei euch. Das ist ja die Möglichkeit, man kann diese Wohnung ja erwerben, glaube ich, nach einem gewissen Zeitraum.
Ja.
Korrigiere mich, das waren früher 10 Jahre, sind jetzt 5 Jahre seit ein paar Jahren.
Also jeweils nach 5 Jahren und nach 10 Jahren.
Gut. Also das muss man vielleicht erklären. Also die Mieter der Wohnungen haben die Möglichkeit, ist das ein Vorkaufsrecht, ne, eigentlich? Oder ein
Es ist einfach die Möglichkeit, dass eine Erwerbsoption, sozusagen eine Eigentums-, ja.
Gibt's da sozusagen Trends, mehr, dass die Leute mehr in Anspruch nehmen, weniger in Anspruch nehmen? Oder ist das?
Eigentlich glaube ich nicht, dass sich das stark verändert hat. Ja.
Gibt es da eine Kennzahl, einen Prozentsatz, die das sozusagen
erwerben? Also da tue ich mir jetzt da tatsächlich etwas schwer, weil nicht bei allen Häusern diese Option besteht. Und unser Interesse grundsätzlich ist, die Häuser im Bestand zu halten. Aber es gibt natürlich Wohnungen, wo die Mieter den Anspruch haben, weil sie einen Baukostenzuschuss über 80 Euro pro Quadratmeter gezahlt haben, und die Wohnungen gefördert waren. Wir haben Häuser, wo quasi der Großteil sozusagen übergegangen ist. Also da tue ich mir wirklich schwer, da eine konkrete Zahl zu sagen, wenn jetzt da die Lage gut ist. Ja, dann ist sozusagen, werden die Leute eher schauen, die Wohnung zu kaufen. Also wir haben Häuser, die sind komplett übergegangen in Eigentum. Mhm. Wenn das eher Lagen sind, wo die Fluktuation vielleicht höher ist, wo es vielleicht ein bisschen problematischer ist, dort passiert es ja eher weniger, ja.
Bevor ich an die Sandra nochmal übergebe, ich sage ganz offen, der Hintergrund meiner Frage, ja, ist, selbst solche Häuser mal früher im Bestand gehalten zu haben, ist das ein Thema, das immer wieder diskutiert wurde. Gibt es da eine offizielle Meinung eures Verbandes oder wie ihr sozusagen diese Regelung grundsätzlich seht? Ich frage das jetzt ganz offen. Wie seht ihr diese Optionsmöglichkeit?
Du meinst das, ob wir es positiv sehen oder? Also aus Sicht des gemeinnützigen Bauträgers sehen wir es nicht so gerne, weil die Häuser extrem schwer zum Verwalten werden. Das ist unser Thema. Ja. Wir haben dann diese Mischhäuser, das ist in der Abrechnung sehr aufwendig und es ist in der Verwaltung schwierig, weil man sich mit den Miteigentümern dann für jede Sanierungsmaßnahme abstimmen muss und die Leute natürlich meistens kein Geld dafür ausgeben wollen, dass irgendwas saniert wird. Und also aus der Sicht, ja, also ist es uns sehr viel lieber, wenn die Häuser sozusagen oder die Wohnungen bei uns im Besitz bleiben, im Eigentum bleiben. Aber ich verstehe es natürlich auch, dass man die Möglichkeit schaffen möchte, leistbares Eigentum zu schaffen. Ja, das ist ja auch ein sozialpolitisches Thema, das ich durchaus nachvollziehen kann und dem ich jetzt da von meiner persönlichen Meinung her ja durchaus positiv gegenüberstehe. Ja, also wir müssen es machen, wir machen es. Aber wenn jemand seine Wohnung nicht kaufen möchte, dann sind wir auch happy.
Ich möchte noch einmal kurz, du hast jetzt eh schon wieder dieses Stichwort leistbar in den Mund genommen. Ich habe jetzt kurz mich mit Chatty abgestimmt und Chatty hat mir jetzt die Zahlen rausgehauen und hat gesagt, in Wien fehlen kurzfristig die nächsten 3 Jahre rund 40.000 zusätzliche Wohnungen. Wenn ich daran denke, dass du jetzt gesagt hast, ihr macht jetzt 500 in der nächsten Zeit und wir alle immer sagen ja so, die Gemeinnützigkeit ist irgendwie so das Rückgrat der Wohnungswirtschaft. Also die 500 werden das gerade jetzt nicht fett machen bei 40.000, ne? Also wenn ich jetzt das ganz provokativ sagen darf.
Ja,
der Anteil der Gemeinnützigkeit, wenn ich das nur schnell sagen darf, in ganz Österreich laut Chatty ist ungefähr beim Neubauanteil ungefähr 25% der Wohnungen. Ja. Mhm. Das heißt, wir brauchen bis 2030, also wir brauchen in den nächsten 3 Jahren rund 40.000 zusätzliche Wohnungen. Das heißt, sagen wir im Schnitt 10.000 Wohnungen im Schnitt im Monat in Wien.
Mhm.
In Wien. Das heißt, es müssten davon ein Viertel, 2.500 Wohnungen von der Gemeinnützigkeit abgedeckt werden können. Ist das überhaupt realistisch?
Nein. Also aus derzeitiger Sicht nein.
Ja. Nein. Das heißt, wir werden weiterhin, also ohne den frei finanzierten Wohnbau wird's nicht funktionieren.
Also ich weiß sowieso nicht, wie diese Zahlen irgendwie erreicht werden sollen, weder von Gemeinnützigen noch von Freifinanzierten. Also der Freifinanzierte ist ja momentan tot, muss man wirklich sagen. Also da passiert ja wirklich ganz, ganz wenig und wenn dann eher im hochpreisigen Segment. Mhm. Also das Thema sehen wir ganz extrem. Also wenn wir ein neues Projekt quasi zur Vermietung ausschreiben oder freigeben bei uns auf der Plattform. Beim Village haben wir 100 Wohnungen vergeben und hatten am Freitag haben wir quasi online geschaltet zur Wohnungsvergabe. Wir hatten 8.000 Bewerbungen bis Sonntag, also wir haben es am Sonntag wieder ausgeschaltet, damit man nur mal sieht, welcher Bedarf da besteht. Ja.
Mhm.
So, also wir haben, stark, das ist massiv.
Also da ist auch wirklich die 100%. Lage besonders schön und es ist wirklich ein schönes Gebäude geworden von der Regina Freimüller-Söllinger. Also das ist wirklich ein cooles Projekt. Ja. Aber es ist egal, auch ob es im 22. ist oder so. Also die Wohnungen gehen weg, ohne dass sich die Leute die überhaupt anschauen. Also das ist...
Mhm. Ich schneide es raus, wenn es nicht stimmt, aber es müssten 8.000% dann sein. Ne? 8.000 zu 100. Das bestätigt aber... eigentlich das, was wir von anderen Gästen schon gehört haben im freien Bereich. Also wir haben ja die Situation in Wien, wenn du Erstbezug, frei finanziert, Miete, Neubau, kriegst du keine Wohnung mehr unter 20 Euro, nicht einmal in der entferntesten Lage. Und ich weiß es selbst aus dem Umfeld im Richtwertbereich, hunderte Bewerbungen, die du schicken musst, wo du dich bewirbst für eine Wohnung, Lebenslauf und was du für Lebensverhältnisse hast und das ist eigentlich datenschutzrechtlich alles ein Wahnsinn.
Ja.
Und bei euch ist es so, dann haben wir euren Segment jetzt auch abgedeckt. Ich wiederhole, ein Projekt, 100 Wohnungen, 8.000 Anmeldungen.
Ja. Also es wären sicher mehr geworden, hätten wir,
das noch länger online. Die Anforderungen erfüllen würden oder kannst...
Davon muss man jetzt einmal ausgehen. Ja. Ja, weil es steht ja quasi dabei, welche Anforderungen man erfüllen muss. Also wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, und wenn 10% dabei sind, 20% dabei sind, die es nicht erfüllen. Ja,
ja. Du, die Rechnerei brauchst nicht rausschneiden, du hast immer gerne Rechnungen drinnen, also hast das ja drinnen. Okay, aber das heißt, da haben wir wirklich ein riesiges Thema, also wir lesen es ja immer wieder, ja, in den ganzen Marktberichten, Schlagzeilen und was weiß ich was. Da haben wir wirklich ein riesiges Thema, was uns die nächsten Jahre schon noch ordentlich auf den Kopf fallen wird. Und es ist ja auch mit den, wie du gerade sagst, da bewerben sich halt viele Menschen auf eine Wohnung, auch im Richtwert. Da wird es sicher Möglichkeiten geben, ist, sich da in der Warteschlange irgendwie nach vorne zu schummeln, schätze ich mal. Also jetzt nicht bei euch, ja, sondern bei privaten Vermietern, würde ich jetzt einmal.
So, und dann aber es braucht im Endeffekt, ja, das kann sich ja jeder ausrechnen, ne? Das braucht ja, allein wenn jetzt der Bedarf eines Jahres gedeckt würde, was auf Jahre nicht passieren wird, weil es ja alleine 2-3 Jahre dauert, bis die Leute einziehen können, dann bräuchte es ja eine Art, ich sage jetzt einmal, Marshallplan oder irgendetwas, wo man sagt, da wird ein neuer Stadtteil in Niederösterreich erschlossen, wo ein Wiener Neustadt 2.0, wo du dort, ich weiß nicht, 100.000 Wohnungen hast, wo wir wieder wissen aus Modellen aus Frankreich und Co., dass das auch nicht wirklich gut ist, oder? Oder gibt's da Forderungen auch oder gibt's Ideen, wie man so einen, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, ja, Marshallplan für Wohnungen für Wien, gibt's da irgendwelche Konzepte oder sowas?
Na, es gibt ja grundsätzlich das Stadtentwicklungskonzept und diese Stadtentwicklungsgebiete, die ja von der Stadt Wien jetzt da durchaus schon sehr vorausschauend und so weiter geplant wurden. Die Frage ist nur immer, wie lange braucht es, bis dort tatsächlich Wohnungen errichtet werden können? Also ich glaube, das Konzept per se ist da auch in der Seestadt draußen und so weiter. Also ich glaube, das gäbe es schon, aber es wird halt einfach nicht zeitlich einfach, die Zeitschiene passt irgendwie nicht dazu. Ja,
ja voll. Und vor allem, ich denke mal, was wir heute auch für Probleme haben, ist, wir haben ja auch schon öfters auch gesprochen, gerade im privaten Bereich oder im Investorenbereich, es ist einfach gerade für Internationale wird es immer unattraktiver in Österreich in Wohnen zu investieren, weil mit Mietpreisbremse, ja, mit Wertsicherungseinschränkung, was weiß ich, Mietrechtsgesetz einmal grundsätzlich, ja, wo man sich auch schon wirklich gut auskennen muss, ist es halt einfach international total schwierig, Kapital nach Österreich zu bringen. Und eben mittlerweile viele Österreicher sagen halt dann auch schon, warum sollen wir denn das eigentlich noch antun da? Ja, da gibt's andere Assetklassen, andere Länder, wo es leichter geht.
Ja. Ich meine, was man schon sagen muss, das Mietniveau oder dass die Preise der Wohnungen sind ja jetzt im Vergleich zu anderen Großstädten eh noch moderat.
Absolut,
also das soll ich mal in Paris eine Wohnung gesucht, ja, hat oder irgendwo anders. Also das muss man jetzt schon auch noch mal sagen, aber ich glaube einfach, die Nachfrage wird die Preise halt einfach sehr, sehr stark nach oben treiben. Und das wird im frei finanzierten Bereich sicher ein Thema werden, das gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht ein großes Thema sein wird. Es wird auch die Stadt verändern. Ja, Leute werden halt in Wien nicht mehr wohnen können, werden sich es nicht mehr leisten können, in Wien zu wohnen, müssen irgendwo anders hin, wo es halt eine gute Zuganbindung gibt, wo es sehr viel günstiger ist, weil es wird sich einfach nicht ausgehen. Ja?
Mhm. Oder man muss halt einfach, oder es wird halt der Wohnraum kompakter werden müssen. Ja, weil ich denke, es gibt ja auch Wohnungen, also wir sind ja in Österreich gewohnt. Ja, also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube irgendwie, was war für 50 Quadratmeter pro Kopf oder so, oder
ja,
so Wohnen, ne? Das ist ja im internationalen Vergleich eigentlich wahnsinnig hoch, ja, was wir für einen Flächenverbrauch haben pro Kopf.
Ja, wobei in Wien hat sich das eh schon sehr zurückentwickelt und man muss da immer sehr stark unterscheiden zwischen Ballungsraum Wien vor allem, mhm, oder auch vielleicht Innsbruck. Also da gibt es schon, gerade im Stadtgebiet, Ist das schon nochmal was anderes wie am Land? Wir haben ja auch Liegenschaften, zum Beispiel in der Obersteiermark, ja, da kämpfen wir gegen die Abwanderung. Also da haben wir einen großen Leerstand. Da müssen wir Häuser wahrscheinlich abbrechen, weil wir die nicht mehr vermieten können. Ja, also das ist halt dann so, der Kontrast ist teilweise da sehr, sehr groß.
Ja, wir sind schon gegen Ende und kommen zu den persönlichen Fragen. Meine persönliche Frage ist, du hast auf der TU Graz Architektur studiert, ja, habe ich recherchiert.
Ja.
Ich habe auf der TU Wien Architektur studiert, natürlich Jahrzehnte vor dir. Aber nein, also im Ernst, meine Frage ist an dich, wo sich die Architektin sozusagen in dem Job, ich werde oft gefragt, sage mir, geht dir das nicht ab und wie tust du, oder?
Ja.
Wo kannst du deine alte Leidenschaft und deine Ausbildung einsetzen und wie setzt du sie ein?
Ich weiß gute Architektur sehr zu schätzen. Also das ist, glaube ich, das, was mich immer begleiten wird. Wenn ich in ein Haus reingehe und Details sehe, sozusagen, die wohl überlegt sind, dann, also ich sehe das halt sofort, ich bin da drauf trainiert, ob sich jemand bis zum Schluss Gedanken gemacht hat oder eben nicht. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Und mir liegt auch die Förderung der Architektur, mir liegt es auch am Herzen, dass wir auch im gemeinnützigen Wohnbau architektonisch anspruchsvolle Architektur, also anspruchsvoll ist vielleicht schon wieder zu hoch gegriffen, aber qualitätsvolle Architektur liefern. Das ist uns schon wichtig und ich glaube, das sieht man auch in unseren Projekten.
Und du darfst dann bei Präsentationen auch dabei sein.
Ich darf schon meinen Senf dazugeben, aber ich versuche mich immer zurückzuhalten, weil es nicht mein Job ist.
Die Chefkorrektur beim Entwerfen auf der Uni quasi.
Ich zeichne auch nirgends Treiber. Also es ist, wir arbeiten wirklich mit Architektenteams zusammen, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Also ich beschränke mich aufs Fragenstellen normalerweise.
Ja, mit Fragen kann man auch schon viel ausmachen. So muss die Wand unbedingt schräg sein. Liebe Kerstin, herzlichen Dank für die Einsichten in das WGG bzw. in die Wohnungsgemeinnützigkeit. Das war sehr, sehr spannend und ich hoffe nicht zu verwirrend mit den ganzen.
Ja, es dauert eine Zeit. Ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich mich da halbwegs zurecht.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Einfach in den Kommentaren unter dem Posting die Fragen stellen.
Genau.
Wir leiten die weiter.
Wir verlinken gern das WGG.
Ja, genau, wir verlinken das WGG. Kann sich jeder durchlesen bei euch.
Sehr hörerfreundlich. Genau.
Absolut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, Kerstin.